Notre espérance. Szene aus dem Fontainebleau-Akt der Oper Don Carlos in der französischen Fassung des Werkes von Giuseppe Verdi. Zur Erklärung, komponiert wurde das Werk 1867 für die Pariser Oper. Nach Mailand kam es erst 7 Jahre später, um einen Akt verkürzt und erst jetzt auf Italienisch. Claudio Abbado hier 1983-84 mit Chor und Orchester der Mailänder Scala. Die französisch singenden Solisten Lucia Valentini Terrani als Eboli, Leonucci als Rodrigo, Katja Ricciarelli als Elisabeth de Valois sowie Anne Murray als Thibaut. Nun, es klingt ja eigentlich sehr hübsch, kann man sagen. Und in der Tat kommt der Aufnahme immerhin bis heute das Verdienst zu, die erste und soweit einzige echte, ungekürzte Gesamtaufnahme des Werkes in der Grand Opera-Fassung zu sein. Wer die Trackliste aufschlägt, dem tanzen die Zahlen und Kästchen allerdings schon ganz gehörig vor den Augen, denn hier hatte man versucht, übersichtlich darzustellen, wo die Gesamtaufnahme aufhört und an welcher Stelle die im Appendix untergebrachten Szenen und Zusätze hingehören und einzufügen wären. Man braucht einige Zeit, um hier überhaupt durchzusteigen. Das eigentliche Problem der Aufnahme lag in der Besetzung. Der spanische Titelheld Plácido Domingo war noch nie ein herausragender, mithin idiomatischer Interpret französischer Texte gewesen. Katja Ricciarelli, Lucia Valentini Terrani, aber ebenso Leonucci und Ruggero Raimondi als Philipp II. Waren waschechte Italiener. Anne Murray und Arline Auger waren englischsprachig. Der Großinquisitor Nikolai Giaurov war Bulgare. Kurz, hier hatte man für die erste französischsprachige Gesamtaufnahme des Werkes nicht einen einzigen französischsprachigen Sänger im Sortiment. Die Besetzung wirkte, als habe man sich erst im Nachhinein, nachdem alle Sänger feststanden, plötzlich für die französische Version umentschieden. Vielleicht war dem sogar so, Abbado hätte dem wohl nie zustimmen dürfen. Selbst wenn zuzugeben ist, dass der französischsprachige Markt von Opernsängern damals noch herzlich schlecht sortiert war. Gesangsfreunde werden sich erinnern, die großen französischsprachigen Sänger der älteren Generation, etwa Régine Crespin oder Nicolas Guedda, standen in den 80er Jahren nicht mehr zur Verfügung. Die Jüngeren wie Nathalie Dessay oder Véronique Jeans waren noch nicht da. Und hätten außerdem hier überhaupt nicht hingepasst. Also, die schräge Besetzung war Spiegel objektiver Probleme. Man hatte sich außerdem längst allgemein so sehr an italienische Sänger in französischen Rollen gewöhnt, dass die Problematik eigentlich erst mit genau dieser Aufnahme richtig erkannt und fortan nicht länger akzeptiert wurde. Insofern hat die Aufnahme doch noch ihr Gutes gehabt. Abbado selbst, wir haben es gehört, schlägt einen merkwürdig zeremoniösen, wenn nicht tippeligen Ton an, Ausdruck der Tatsache, dass er seinerseits zwar mit Don Carlo gut vertraut war, nicht aber mit der französischen Fassung Don Carlos. auch das rächte sich hier, wenn auch in vertretbarem Ausmaß. Ein Reinfall vielleicht, aber schlimm doch irgendwie nicht. Hören wir immerhin mal kurz zum Vergleich, wie der Don Carlo klang, wenn Abbado so durfte, wie er wirklich konnte. Von der italienischen Fassung des Werkes existiert ein Live-Mitschnitt aus der Scala von 1968, also 15 Jahre früher. Hier stand Abbado eine idiomatische Besetzung zur Verfügung, die sich gewaschen hat. Diesmal nämlich sang Piero Cappuccilli den Marquis Posa und Fiorenza Cossotto die Eboli. Als Filippo konnte er auf den großartigen Nikolai Giaurov zählen und als Großinquisitor auf den wundervollen Martti Talvella. Wir hören die beiden letzteren. Die Akustik ist beklagenswert, doch die Luft, das merkt man doch, brennt.
Il tradimento che giunse a più ritardo, il paragone suo, utile il giorno.
Sänger beschweren sich ja gern darüber, dass die Stimmung der Orchester immer höher wird und damit das Leben der Sopranistinnen immer beschwerlicher, wenn sie die hohen Noten noch höher singen müssen. Aber hier sehen wir, dass schon damals, 1968, die tiefen Töne selbst von so profunden, überragenden Sängern wie Nikolai Giaurov als König Filippo und Martti Talvela als Großinquisitor nicht leicht zu kriegen sind. Am Anfang hörten wir noch kurz Gianfranco Manganotti als Lerma in dieser historischen Live-Aufnahme des Don Carlo, zweiter Akt von Giuseppe Verdi, in der Mailänder Fassung, dirigiert an der Mailänder Scala von Claudio Abbado. Dasselbe Orchester wie vorher, oder sagen wir vorsichtshalber das gleiche, aber doch eben ein anderes, weil hier italienisches Paar Schuhe. Und prompt passt es, was man von der vorher gehörten französischen Fassung nicht unbedingt so behaupten kann. Jene vorher gehörte französischsprachige Studioproduktion haben wir hier in unserer heutigen Abbado-Folge in der Rubrik dessen untergebracht, was Abbado vielleicht doch missriet. Noch einmal, jeder Künstler hat ein Anrecht darauf, dass ihm nicht alles gleichermaßen gut gelingt. Bei Abbado ist es sogar erstaunlich schwer, Beispiele dafür zu finden. Und zwar einfach deswegen, weil dieser Dirigent ein ganz außerordentliches Stilbewusstsein an den Tag legte und seine Grenzen kannte. Ihm glückten vielleicht nicht überall wirkliche Volltreffer, Dinge aber, die ganz daneben gingen, sind bei ihm viel schwerer aufzutreiben als bei Karajan, Bernstein oder Nicolas Harnoncourt. Und genau darin verbirgt sich der einzige Vorwurf, den man ihm vielleicht machen kann, in einer gewissen Mittelwertigkeit der Emphase nämlich, wodurch eben auch nichts völlig misslingen konnte. In den frühen Jahren in Berlin etwa hatte Abbado manchmal Schwierigkeiten, den obertonsatten, hochgestylten Luxusklang der Berliner Philharmoniker zu bändigen. Also, um es politischer auszudrücken, den blitzenden Klang des Kalten Krieges, so wie ihn Karajan etabliert hatte, wieder abzurüsten. Vergleichbare Schwierigkeiten hatte er auch schon in Chicago gezeigt, als es darum ging, dem Klang dieser amerikanischen Superturbine leisere Töne abzugewinnen. Wir wollen uns hier unsere gute Laune nicht mit zweifelhaften Aufnahmen verderben, wie es sie von jedem Dirigenten naturgemäß gibt. Darum nur als kurzes Beispiel ein paar Takte aus dem Anfang der zweiten Symphonie von Gustav Mahler. Eine frühe Aufnahme. Man spürt zwar eine gewisse Pranke, mit der Abbado dieses Gipfelmassiv im Sturm zu erobern sucht, doch man merkt auch, eine welch lange Wegstrecke hier in Wirklichkeit noch vor ihm liegt. Der luftige, dabei wunderbar verbindliche Malerklang des späten Abbado ist noch fern. Hier dominiert er die Entschlossenheit, dass es was werden sollte. Doch so weit war es noch nicht.
Thank you.
Anfang der zweiten Symphonie von Gustav Mahler, so wie Claudio Abbado dies zu Anfang seiner Karriere hier 1976 dirigierte, noch sehr fest, klangballig und wild entschlossen, aber noch nicht ganz klar darüber, in welche Richtung genau es gehen soll. Das Chicago Symphony Orchestra war das. Den Bereich alter Musik sollten wir hier vielleicht noch kurz streifen. Wir werden uns in einer der folgenden Sendungen noch eingehender mit diesem Thema auseinandersetzen können. Bach und Händel hat Abbado eher vermieden. Seine Anfänge in Italien mit den brandenburgischen Konzerten von Bach haben wir hier schon früher eher ungläubig beäugt. Dennoch darf hier, der Kuriosität halber, ein kurzes Beispiel doch dienen. Ich kenne überhaupt keine frühere Aufnahme mit Abbado als Dirigenten als die folgende, lediglich solche mit ihm am Klavier und seinem Vater am Pult. Abbados Vater, Michelangelo Abbado, hatte in dem Fall, den wir jetzt hören, immerhin das Arrangement erstellt. Aus Giuseppe Tartinis Violinkonzert Opus 1 Nummer 4 für Geige, Streicher und Basso Continuo hören wir den zweiten Satz. Der Solist ist der nicht ganz unbedeutende italienische Geiger Franco Gulli. Claudio Abbado, 1962 am Pult des Orchestra dell'Angelicum di Milano. Franco Gulli, Violine als Solist, Claudio Abbado, 1962, am Pult des Orchestra dell'Angelicum di Milano, einem alten Musikensemble im Italien der damaligen Zeit. Und damit sind wir, wenn wir nur die Zeitumstände einrechnen, doch schon wieder in recht verlässlichem Fahrwasser gelandet in unserer heutigen Folge über das, was Abbado womöglich nicht ganz gelang. Selbst dies nämlich, wofür er nach heutigen Maßstäben kaum die besten Voraussetzungen mitbrachte, klingt doch eigentlich erstaunlich redlich und jedenfalls charmant. Die alte Musikleute mögen mich prügeln. In der kommenden Woche suchen wir Abbado dort auf, wo er seine sozusagen späte Zukunft fand, in Luzern, beim dortigen Lucerne Festival Orchestra. Dieses Orchester war für ihn gegründet worden, bestehend unter anderem aus Musikern der Berliner Philharmoniker, die sich Abbado nach dessen offiziellem Abschied von Berlin immer noch eng verbunden fühlten. Damals, als er teilweise mit denselben Musikern sozusagen in zwei verschiedenen Orchestern zusammenarbeitete, entstand auch die folgende Aufnahme von Mahlers Symphonie Nummer 6. Als einen Höhepunkt der Abbado-Diskografie überhaupt haben wir einen anderen Satz daraus schon einmal bewundert. Hier folgt der gleichfalls ganz herrliche zweite Satz Andante Moderato. Die Berliner Philharmoniker, live 2004. Es dürfte die vorletzte offizielle Aufnahme mit diesem Orchester gewesen sein, mit Claudio Abbado am Pult. Manuskripte, Musiklisten sowie die Sendungen selbst finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage radio3.de. In der ARD-Audiothek stehen die Sendungen auch später noch für Sie bereit. Mein Name ist Kai Lewis Kaiser. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Tag. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen im Osten Berlins in Friedrichshain gestartet. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Der Wind weht kräftig, aber Regen ist nicht mehr in Sicht. Alles voller Menschen am Frankfurter Tor. Von dort zieht die Parade die Karl-Marx-Allee hoch. Im Vorfeld hat die Polizei rund 125 falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt. Sie ist mit 1500 Kräften vor Ort, um die Veranstaltung abzusichern, zu der insgesamt hunderttausende Menschen erwartet werden. Den Umzug selbst gestalten rund 4000 Akteure. Angeführt werden sie von einer brasilianischen Tanzgruppe. Das RBB-Fernsehen überträgt bis 17 Uhr live.
Die ukrainischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donezk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nun.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
Die deutsche Fußball-